ARD Sounds.
Und wenn Sie jetzt vorsichtig da rechts vorne gucken, ja, da stehen unsere Leute.
Jetzt das gegenüber heißt, von uns.
Genau, sozusagen. Gegenüber von uns. Ah, genau.
Okay.
Da haben Sie ohne Schutzkleidung Abrissarbeiten machen müssen. Es ist eine prekäre Situation.
Das heißt, die haben da irgendwie diese Abbrucharbeit gemacht und dann waren sie fertig und dann gab es kein Geld.
Genau. Also es läuft nicht über Papier, sondern es läuft über Versprechungen. Und auf diese Versprechungen verlassen sich die Leute.
Arbeiten unter prekärsten Bedingungen. Und es ist nicht mal klar, ob am Ende wirklich gezahlt wird. Und das mitten in Deutschland. So sieht der Arbeitsalltag von sogenannten Tagelöhnern aus. Tagelöhner arbeiten meist undokumentiert und das nur tage- oder stundenweise. Und die meisten von uns, ich übrigens auch nicht, bekommen das null mit. Genau darum geht's heute in dieser Folge. Ich bin Annika und das hier ist der Y-Kollektiv-Podcast für ARD Sounds. In jeder Folge hört ihr eine neue Recherche von unseren Y-ReporterInnen. Und bevor wir in diese Folge starten, möchte ich kurz eine Sache loswerden. Danke, danke, danke. So viele haben mir und uns zu unserem neuen Podcast hier geschrieben. Und es waren so viele super sweete Nachrichten und Kommentare. Wie schön, dass ihr das mit uns so feiert. Und ich bin auch immer noch richtig, richtig happy, hier jede Woche für euch zu sitzen und den Y-Kollektiv-Podcast zu hosten. Wenn ihr unsere Arbeit cool findet und uns unterstützen möchtet, es hilft uns wirklich sehr, wenn ihr die Show bewertet, kommentiert oder euren Freundinnen, Freunden, Mutti, dem Nachbarn und Co. schickt. Und jetzt geht's auch mal hier los. Bei mir im Studio ist heute Philipp Süwert. Hallo Philipp.
Hi Annika.
Arbeit als Tagelöhner, quasi spontane Jobs von der Hand in den Mund, das ist immer noch Realität und das klingt für mich ehrlicherweise nach Zeiten der Industrialisierung. Philipp, du lebst in München. Wo sind dir die Tagelöhner dort aufgefallen?
Für mich war das eine unglaubliche Erkenntnis, dass die mitten in diesem wohlsituierten und aufgeräumten München an einer Kreuzung stehen, in der Innenstadt. Da ist eine Imbissbude, da ist eine Baustelle, da ist eine Geldbank und genau da stehen und warten Männer darauf, dass jemand vorbeikommt, denen einen Job anbietet und die dann einsammelt.
Wir haben es ja gerade schon am Anfang gehört, das war der Streetworker Ersan Öksüz. Du hast ihn für deine Recherche begleitet.
Genau. Ersan zieht fast täglich durchs Münchner Bahnhofsviertel und hat da diese ganz bestimmte Kreuzung im Blick. Und er ist so der Ansprechpartner für die Tagelöhner.
Und du warst nicht nur mit dem Streetworker unterwegs, sondern durch ihn konntest du auch Tagelöhner näher kennenlernen.
Einen habe ich vor allem kennengelernt und sein Spitzname Cowboy.
Okay, das ist ja schon mal ein Iconic-Name. Seine Geschichte hast du auch mitgebracht, die hören wir aber später. Was wolltest du genau herausfinden?
Ich wollte halt wissen, wer genau sind diese Menschen, die in Deutschland als Tagelöhner arbeiten und was wird eigentlich unternommen, um ihnen zu helfen?
Wo hat die Recherche für dich begonnen?
Also ich stehe da mitten im Winter in so einem kleinen Innenhof. Den kenne ich eigentlich auch ganz gut. Der ist so auch in der Nähe vom Münchner Bahnhof. Und das ist ein Ort, wo ich sonst nämlich immer ins Kino gehe. Also ich bin da recht regelmäßig. Was mir aber noch nie aufgefallen ist, dass da eben auch das Büro der Arbeiterwohlfahrt ist. Und dort arbeitet Ersan Öksüz und den treffe ich da, mitten an so einem kalten Tag.
Richtig, hallo.
Hallo.
Ersan Öksüz, hallo, grüß dich.
Freut mich.
Freut mich auch. Wollen wir in die Wärme kurz gehen?
Ich noch mal einmal hoch? Okay, ja. Klar.
Wir gehen dann also hoch in sein Büro. Das ist so ein großer, kahler Raum mit ziemlich viel Platz, weil da teilweise auch Deutschkurse stattfinden können.
Manchmal ist es so, dass wenn es sehr kalt ist, dann machen wir auch, ist die Security auch früher da.
Also um Leute reinzulassen, oder?
Ja, ja. Manchmal warten wir schon.
Ersan, der macht einen freundlichen Eindruck, der hält immer Blickkontakt, der wirkt aber irgendwie auch ein bisschen distanziert oder vielleicht besser gesagt einfach sehr auf die Sache fokussiert. Und Ersan geht dann als erstes zu so einem Schrank und holt da was raus.
Was ist das?
Und zwar habe ich hier manchmal noch so Gutscheine. Das sind so Verzehrgutscheine, meistens gefördert durch Spenden. Der Sinn dahinter ist, dass wir auch dafür sorgen können, wenn sie hungrig sind und nichts haben, dass sie sich da halt einen Döner und einen Ayran um die Ecke nehmen können.
Und dann sind wir halt raus zusammen auf die Straße. Und ich war mir dann gar nicht mehr so sicher, treffen wir da gleich wirklich Tagelöhner, die da mitten in der Innenstadt rumstehen? Oder ist das eher so eine Vorstellung in meinem Kopf?
Heute ist ja auch das Wetter nicht so toll. Das heißt, die Chancen, dass wir da Leute treffen, sind eher gering.
Ich
Boah, ich muss sagen, das klingt auch nach richtig harten Arbeitsbedingungen, ne? Also eh schon, draußen auf der Straße zu warten nach einem Job. Aber wenn dann noch das Wetter richtig, richtig schlecht ist, boah, ist schon heftig.
Absolut.
Ersan geht los und hofft, dass er Tagelöhner findet. Also ich frage mich direkt, warum macht er das so? Was ist sein Ziel?
Das ist ja so, wie du gerade schon gesagt hast, die Situation ist prekär und Tagelöhner arbeiten meist ja auch undokumentiert. Das heißt, die haben keine Garantie auf ihren Lohn und oft kriegen sie auch gar keine Sicherheitsunterweisung, wenn sie beispielsweise auf einer Baustelle oder so arbeiten. Und Ersan, der will eben diese Leute aus den prekären Arbeitsstrukturen rausbringen.
Okay, also Ersan will sie in legale Jobs bringen.
Genau. Und in meiner Recherche, da bin ich immer wieder über ein Wort gestoßen, vor allem am Anfang, und zwar Arbeiterstrich.
Das habe ich auch schon gehört.
Mhm. Und ich habe dann mich gefragt, kann man das einfach so sagen? Und genau diese Frage habe ich Ersan gestellt.
Also wir pflegen es nicht so auszudrücken. Wir sagen, es sind Menschen, die undokumentiert arbeiten. Und wir schauen natürlich, dass sie in faire Bedingungen hineinkommen.
Ja. Das heißt, die Menschen, die dort warten auf Arbeit, das sind meist nicht so faire Bedingungen.
Fair wäre, wenn sie einen Vertrag hätten. Fair wäre, wenn sie sozialversichert wären.
Was sind das so für Arbeiten, die man dort finden kann?
Es sind meistens so Abbrucharbeiten auf dem Bau, Reinigung, Möbeltransport, Umzüge und ziemlich viel Drecksarbeit. Es kam auch schon vor, dass sie für Ernte wohl herangezogen wurden. Ich weiß nicht, Apfelernte oder sowas. Mhm. Und dann ist einer wohl vom Baum gefallen und hat sich die Hüfte gebrochen. Und dem wurde irgendwie ein gewisser Betrag, ein paar hundert Euro in die Hand gedrückt und er wurde dort zurückgelassen.
Boah, das klingt nicht nur nach Drecksarbeit, das klingt vor allem auch gefährlich. Hast du zu der Geschichte noch mehr herausgefunden?
Ja, Ersan hat mir das so erzählt, dieser Mann soll dann da gelegen haben unter dem Baum und irgendwann kam wer und hat ihm diese paar hundert Euro rübergeschoben und dazu dann noch so einen Satz. Wir kennen uns nicht.
Boah, das klingt so sketchy.
Absolut. Nach dem Motto halt, damit hat sich die Sache jetzt erledigt.
Da verstehe ich gerade erst so richtig, ehrlich gesagt, was undokumentiert arbeiten bedeuten kann. Wie ging dann deine Tour mit Ersan weiter?
Ersan und ich kommen dann nach so 10 Minuten Fußweg an eine Kreuzung, die vom Anfang, wo dieser schnelle Imbiss ist, eine fette Baustelle. Und es ist auch total wuselig da, also ganz viele FußgängerInnen und Autos. Und dann habe ich sie halt tatsächlich entdeckt. Also wir stehen an der Fußgängerampel und genau gegenüber von uns an der anderen Fußgängerampel, da stehen diese Männer nebeneinander, fast wie in so einer Reihe aufgereiht.
Und jetzt sind wir hier an der Ecke Ischbank.
Sind wir schon da?
Mhm. Genau.
Ah, da ist die Bank, okay. Genau.
Und wenn Sie jetzt vorsichtig da rechts vorne gucken, ja, da stehen unsere Leute.
Jetzt das gegenüber heißt, von uns.
Genau,
sozusagen.
Gegenüber von uns, genau.
Okay.
Und da wir jetzt ein Mikro haben, gehen wir jetzt da nicht hin.
Dann bis gleich. Bis gleich.
Okay, also du darfst dann nicht mit hingehen.
Also es war so eine Absprache zwischen Ersan und mir, dass wenn ich da mit Mikro hingehe, dass die anderen vielleicht Angst bekommen, sich unwohl fühlen und einfach abhauen.
Ja, check ich.
Und dann kann er ja auch seine Streetwork nicht mehr machen.
Ja, was ist das für eine Bank?
Das ist die Ischbank, das ist eine ganz normale Bankfiliale, aber irgendwie, weil die eben genau da ist, wo diese Männer Arbeit suchen, gibt es wie so ein Insider-Joke, dass man das die Arbeiterbank nennt in der Szene, weil die da eben auf Arbeit warten. Aber das ist einfach nur der Treffpunkt, der Dreh- und Angelpunkt und hier werden die Männer dann halt eingesammelt.
Okay, und was hast du dann beobachtet?
Ich habe mich da ein bisschen zu diesem Imbiss zurückgezogen und von dort so vorsichtig rübergeblickt. Und ich habe dann so 7 oder 8 Männer gezählt. Einer hatte so einen Kaffeebecher in der Hand und die meisten hatten Arbeitskleidung an. Und ich fand das in diesem Moment, und ich weiß, das klingt so ausgelutscht, aber ich fand das echt unglaublich.
Ja, auch, dass die sich ja bereit machen für egal, was für ein Job dann kommt, oder?
Total. Die wissen nicht, was steht hoffentlich heute an.
Ja.
So. Und ich selbst gehe ja ungefähr 10 Minuten von dort, also von dieser Kreuzung, regelmäßig zur Arbeit beim BR, der ist da. Und ich steige an diesem Bahnhof regelmäßig um oder nehme den Zug zur Familie. Also ich kenne dieses Viertel und trotzdem war mir nicht klar, dass da Tagelöhner stehen. Da kommen hunderte oder wahrscheinlich eher tausende Menschen am Tag an dieser Kreuzung vorbei. Aber die Situation der Tagelöhner, die ist für die meisten komplett unsichtbar.
Ja, und das muss ich ganz ehrlich sagen, vor deiner Recherche habe ich davon gar nicht richtig gehört. Also ich habe wirklich in meinem Kopf 0 Berührungspunkte. Dabei gibt es Tagelöhner ja deutschlandweit. Und das ist ja kein München-Thema. Und das erschreckt mich dann auch immer wieder an mir selbst, dass so manche Personengruppen, vor allem die, die ausgebeutet sind natürlich, irgendwie unsichtbar sind.
Total.
Vor allem für Menschen wie uns.
Und ich habe auch noch mal mit anderen, mit der Arbeiterwohlfahrt oder mit der Faire Mobilität in Köln oder in Berlin beispielsweise gesprochen. Da gibt es natürlich auch Tagelöhner.
Konntest du dann auch noch irgendwann rüber zu Ersan und mit den Tagelöhnern sprechen?
Ich habe das erstmal alles beobachtet, wie er mit denen geredet hat, und er kam dann wieder zu mir. Und als er rüberkam über diese Kreuzung, habe ich direkt gemerkt, okay, da gibt es irgendwie ein Problem.
Das sind ja doch einige.
Ja. Und das größte Problem, was gerade heute jetzt im Vordergrund ist, das ist, sie haben gearbeitet und wurden nicht bezahlt.
Heute, jetzt gerade?
Ja. Und erhoffen sich jetzt irgendwie auch Hilfe von meiner Seite. Und ich kann immer nur dasselbe sagen. Ich kann sagen, es ist nichts dokumentiert. Rechtlich habt ihr überhaupt keinen Anspruch darauf.
Und wer war der Auftraggeber?
Das weiß ich nicht.
Und welche Branche?
Bau. Er hat mir auch gerade Fotos gezeigt. Die dokumentieren selber auch teilweise so per Foto auf dem Telefon, was sie gemacht haben. Sie haben Abbrucharbeiten gemacht. Und wirklich in miesesten Verhältnissen.
Was heißt das?
Das ist so eine Bauruine und da haben sie ohne Schutzkleidung Abrissarbeiten machen müssen. Das ist eine prekäre Situation.
Das heißt, die haben da irgendwie diese Abbrucharbeit gemacht und dann waren sie fertig und dann gab es kein Geld.
Genau. Also es läuft nicht über Papier, sondern es läuft über Versprechungen. Und auf diese Versprechungen verlassen sich die Leute.
Schuftest du den ganzen Tag auch noch unter richtig gefährlichen Bedingungen und dann kriegst du nicht deine Kohle. Warum gehen die Tagelöhner jeden Tag wieder dieses Risiko ein?
Ein ganz großer Teil der Menschen kommt nicht aus Deutschland, sondern die meisten kommen aus Osteuropa. Und die werden von einem Ziel angetrieben. Und zwar wollen sie ihre Familien zu Hause unterstützen. Mhm. Als Ersan und ich dann zurück zu seinem Büro gelaufen sind, da sind wir auch an so einem Geldtransferladen vorbeigekommen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm, da kann man Geld halt in andere Länder schicken. Und da hat er mir Folgendes gesagt.
Hier kommen sie oft her, um in die Heimat Geld zu schicken. Das ist das große Ziel. Meistens haben sie Familie zu versorgen, meistens haben sie irgendwelche Menschen in der Heimat zu versorgen, die krank sind. Ich habe erst gestern mit einem gesprochen, der neu hierher kam. Ich habe gesagt, du, was treibt dich denn hierher? Dann sagt er, ja, die Bedingungen halt in der Heimat. Es gibt keine Arbeit, es gibt wenig Arbeit. Und wenn es Arbeit gibt, dann ist sie sehr schlecht bezahlt. Der Mindestlohn liegt so bei, ich glaube, 2 bis 3 Euro. Und da sind sie auf dem undokumentierten Markt hier natürlich besser dran.
Okay, also die Menschen kommen aus so schlechten Bedingungen, dass sie sogar das Risiko in Kauf nehmen, als Tagelöhner in Deutschland auch mal gar nicht bezahlt zu werden oder sich auf irgendeine ungesicherten Arbeitsstelle zu verletzen.
Ganz genau. Und die meisten Tagelöhner, denen Ersan begegnet, die kommen aus Bulgarien und Rumänien. Mhm. Und als diese Länder 2007 der EU beigetreten sind, hat das der undokumentierten Tagelohnarbeit bei uns in Deutschland quasi einen fetten Boost verpasst, meint Ersan.
Okay, als EU-BürgerInnen dürfen sie sich ja hier bis zu 3 Monate ohne Visum aufhalten. Das heißt, Flug buchen, ankommen, an der Ischbank in München auf Arbeit warten und dann das Cash direkt nach Hause schicken. Also ich check das schon, dass das jetzt erstmal aus der Ferne vielleicht verlockend klingt.
Ich auch. Man darf aber auch nicht vergessen, dass diese Arbeitsbedingungen halt einfach hardcore sind.
Das wissen sie aber im Vorfeld gar nicht.
Das stimmt, das wissen sie nicht, wobei sie auch miteinander kommunizieren. Also so ein bisschen wissen sie es dann auch durch. Mhm. Aber sie lassen sich eben darauf ein und dann ist es dieser heftige Arbeitsalltag und dann gibt es auch noch mittlerweile ein Gesetz explizit gegen das Anbieten oder Nachfragen von Arbeitskraft im öffentlichen Raum. Also genau gegen das, was ja Tagelöhner machen und sie machen sich damit sogar strafbar. Das Ganze wird jetzt auch noch verstärkt durch den Zoll kontrolliert und ich habe da mal beim Bundesfinanzministerium angefragt und die sagen, dass Tagelöhnerbörsen inzwischen fast vollkommen aus dem öffentlichen Raum entfernt wurden. Man wolle so das Ausbeuterisiko reduzieren und die Sozialsysteme sichern.
Ja, und wie funktioniert das? Also was sagt deine Recherche dazu?
Ich habe immer wieder gesagt bekommen, die Tagelöhnerbörsen würden sich dadurch nur verschieben ins Private, also in Gaststätten, Cafés, Spielotheken. Und auch immer mehr ins Digitale. Da suchen Tagelöhner nun immer öfters nach Arbeit auf Plattformen wie MyHammer oder Kleinanzeigen oder auch auf Social Media in so Gruppen bei WhatsApp, Telegram oder Facebook.
Und warum werden dann die Arbeitgeber, also beispielsweise die Bauunternehmen, die den Tagelöhnern ihre Jobs geben, nicht viel stärker kontrolliert?
Der Zoll sagt, die dürfen nicht einfach so dem Transporter, der da an der Kreuzung hält, auf dem Weg zu beispielsweise einer Baustelle nachfahren und kontrollieren, welche Firma dahinter steckt. Dafür müsste es erst ein Ermittlungsverfahren geben, das durchgeführt wird. Und das geht wiederum nur, wenn schon ein Anfangsverdacht vorliegt.
Das klingt irgendwie so nach deutscher Bürokratie. Voll. Es ist offensichtlich kompliziert, aber den Tagedönern wird hier nicht so richtig geholfen.
Nee.
Du hast es vorhin ja auch schon erwähnt, du konntest schließlich auch noch mit einem Tagelöhner selbst sprechen. Wie kam das jetzt zustande?
Das war am Anfang voll schwierig, weil ich habe einen langen Anlauf gebraucht und der lief dann wieder über Ersan. Denn das Ding ist, viele Tagelöhner, die haben Angst, mit der Presse zu sprechen oder die wollen auch nicht auffallen oder die wollen ihre Zeit lieber an der Straße stehen, wo es die Möglichkeit gibt, Cash zu machen, statt irgendwie ihre Zeit mit einem Interview zu verschwenden. Das verstehe ich auch. Und über Ersan hat es dann zum Glück trotzdem geklappt und ich habe schließlich ihn hier kennengelernt.
Also er hat hier einen Spitznamen, er ist sehr bekannt, er heißt Cowboy. Genau, das ist nicht sein richtiger Name, sondern ein Spitzname.
Nicht Cowboy und der jetzt normal.
Okay.
Ja. Es ist tatsächlich so, dass er auch so eine Mütze auf hatte, so eine Cowboy-Mütze und auch so Cowboy-Stiefel. Und er hat sich das selber gegeben, dieses Image. Und der ist auch eine Zeit lang so als Cowboy erkennbar gewesen.
Cowboy hat so ein mehr als 3-Tage-Bart, dunkle, freundliche Augen und mir ist auch aufgefallen, nur noch wenige Zähne. Mhm. Cowboy spricht Türkisch und Ersan hat dann für mich übersetzt. Mhm. So konnte ich mich dann mit ihm austauschen. Ich habe ihn dann als erstes gefragt, wie lange er das schon macht.
Seit 12 Jahren, sagt er, macht er diese Arbeit und seit 12 Jahren ist er auch im Übernachtungsschutz. Der ist mit Freunden mitgegangen damals. So, er kannte Deutschland so jetzt nicht. Er ist damals nur in das ehemalige Jugoslawien-Mol gegangen. Und seitdem er hier ist, ist er auch nicht mehr zurück nach Bulgarien.
Also Cowboy kommt aus Bulgarien, gehört aber einer türkisch sprechenden Minderheit der Sinti und Roma an, die in Bulgarien oft unter prekären Bedingungen lebt.
Er wollte seine Familie versorgen, er wollte mit seinen Kindern hierher und sich ein Leben hier aufbauen. Hat auch dann hin und wieder versucht, dokumentiert zu arbeiten, wurde dann aber entlassen und ist dann wieder zurückgerutscht in das alte System. So. Aber der Grund war, er wollte einfach einen höheren Lebensstandard führen mit seiner Familie. Er meint, seine Frau ist leider 2008 verstorben. Seitdem hat er sich auch nicht mehr wirklich fangen können.
Oh ja, man hört schon, ne? Also das klingt schon hart. Du hast so einen Traum von einem besseren Leben und dann kommt auch noch so ein Schicksalsschlag dazu.
Und eigentlich wollte ich ihn auch fragen, wovon er träumt oder welches Ziel er als Tagelöhner in Deutschland verfolgt. Mhm. Aber in dem Moment fühle ich dann so, dass die Frage fast wie so unangebracht ist.
Ja, verstehe.
Und stattdessen habe ich dann nur gefragt, wie es eigentlich für ihn weitergehen soll.
Er würde gerne hier bleiben. So, er möchte nicht zurück nach Bulgarien. Er meint, in Bulgarien gibt es sowieso keine Arbeit. Das ist so seine Aussage. Und die Lage ist nicht gut.
Und deswegen arbeitet er also auf Tagelohnbasis, meistens in Reinigungs- und Entsorgungstätigkeiten. Genauer hat das mir gar nicht beschrieben.
Letzte Woche hat er gemeint, hat er 2 Tage gearbeitet, war in Landsberg auf einer Baustelle, hat dort die Baustelle gereinigt und hat Müll entsorgt und so. Das war seine Tätigkeit.
Und Cowboy sagt, bisher hatte er keine Probleme in seiner Arbeit. Und einen Stundenlohn von 13 Euro. Währenddessen liegt er in Bulgarien ja nur bei um die 3 Euro. Ich habe dann gefragt, ob er zufrieden mit seiner jetzigen Situation ist.
Er ist zufrieden. Er hat gemeint, alle Beschäftigungen belaufen sich auf Vertrauensverhältnissen. Und bisher ist das bei ihm ganz glatt gelaufen. Also er möchte wahrscheinlich auch gerade nicht.
Ja, das ist in Ordnung. Ja, na klar.
Für mich klingt es jetzt gerade so von außen, als würde Cowboy probieren, auch nichts Schlechtes über seine Arbeitgeber zu sagen, oder? Wie schätzt du das denn ein? Du hast ihn ja auch kennengelernt. Ist Cowboy tatsächlich zufrieden mit seiner Situation als Tagelöhner?
Es ist halt voll schwierig, ihn zu greifen, vor allem in dieser kurzen Zeit. Tatsächlich haben sich ja sogar unsere Wege aus reinem Zufall einige Monate später nochmal gekreuzt.
Oh, krass.
Bevor ich aber dazu komme, ich habe deine Frage genauso auch an Ersan gestellt. Also was bedeutet das wirklich, wenn ein Cowboy sagt, dass er zufrieden ist?
naja, was Sie für schlechte Erfahrungen machen, ist was anderes als das, was ich mache. Diese Menschen sind sehr, sehr viel gewöhnt. Deswegen, wenn diese Menschen einen normalen Tag verbringen für sich, dann ist das für uns bereits eine schlechte Erfahrung. Das können wir uns gar nicht vorstellen.
Du hast über Ersan Öksüz ja jetzt super viel über die prekären Arbeitssituationen der Tagelöhner erfahren. Was ich mir jetzt frage, wie sieht so ein typischer Feierabend aus? Weil viele Tagelöhner verdienen nicht genug Geld für ein eigenes Zimmer und schlafen dann beim sogenannten Übernachtungsschutz. Das Wort hatten wir ja vorhin schon gehört. Was ist das überhaupt?
Das ist eine Art Notunterkunft. Also die Leute fahren dann nach dem Job in Richtung Industriegebiet in München. Mhm. Und ich habe das einige Wochen nach meinem Treffen mit Ersan auch mal gemacht. Die Unterkunft ist recht weit im Abseits, also gar nicht irgendwie in der Innenstadt, sondern ehrlich gesagt ein bisschen im Nichts.
Also die Schlafunterkunft, die du besucht hast, ist ja auch die größte in ganz Deutschland, richtig?
Voll, die ist riesig. Das sind 733 Betten, das gilt als sehr groß. Und die Unterkunft gehört zum Schiller-Hilfswerk und wurde erst 2024 eröffnet, ist also auch recht neu. Und das wird natürlich nicht nur von Tagelöhnern genutzt, das Angebot, sondern da kommen ganz unterschiedliche Menschen, die wohnungs- oder obdachlos sind.
Wie sieht's dann da so aus?
Das ist ein riesiger roter Kasten von außen mit ganz vielen Fenstern. Und ich gehe dann unten durch so eine große automatische Tür, durch einen breiten Eingangsbereich und dann in eins der Büros dort. Und dort treffe ich dann eben Cem İnan.
Hallo.
Hallo.
Hi.
Hier ist
Philipp Sübert. Freut mich. Hallo.
Mit ihm bin ich für einen Rundgang durchs Haus verabredet.
Es ist ab 17 Uhr, Taschenkontrolle und dann nach der Kontrolle dann dürfen die ins Zimmer gehen. Tatsächlich, also niemand muss in München auf der Straße schlafen. Wir nehmen alle auf.
Ich habe den Satz schon öfter gehört, in München muss niemand auf der Straße schlafen. Ist das tatsächlich so? Das heißt, jeder Mensch, der Obdach braucht, der würde, wenn er denn kommt, ein Bett finden?
Absolut richtig.
Also ich war auch schon ein paar Mal in München, ich habe da aber auch viele wohnungslose Menschen gesehen. Da frage ich mich, warum sollten dann Leute auf der Straße schlafen? Weil das klingt ja jetzt sehr einfach.
Genau, es ist super einfach zu sagen, super, hey, da sind ja Betten für alle, ja, alles gut. Wie du sagst, ich sehe auch wohnungslose und obdachlose Menschen in München und das liegt eben daran, dass nicht jeder in diese Unterkunft kommen will. Man muss sich auch nochmal überlegen, es sind natürlich trotzdem 4 Bettzimmer da. Mhm. Also man schläft mit Fremden in einem Raum. Es gibt Regeln in dieser Unterkunft. Und manche Leute sagen sich dann, lieber schlafe ich draußen, habe kein Bett, aber habe dafür vielleicht meine Freiheit oder vielleicht ein bisschen mehr Privatsphäre. Mhm. Aber Cem sagt mir, viele nutzen das Angebot auch. Das habe ich auch selber gesehen. Wir sind dann nämlich als erstes in so eine Kantine, sag ich mal. Also da gibt's Kaffee, Tee und da war ziemlich was los.
Also du warst vormittags dort, da sind vermutlich die meisten der Leute unterwegs, oder?
Ja, die meisten arbeiten dann oder ziehen einfach in die Stadt, aber wer nichts machen will oder einfach mal irgendwie drinnen sitzen und sich ausruhen möchte, der darf das dort machen.
Konntest du in dem Café nochmal mit Tagelöhnern in Kontakt kommen?
Ich habe Cem gefragt, ob er nochmal für mich losziehen kann und er hat dann auch direkt 2 Männer gefragt, ob sie mit mir sprechen wollen und ich habe das erstmal wieder aus der Ferne beobachtet. Und dann war ich echt ziemlich überrascht.
Weißt du was? Ich glaube, den Herrn mit der Mütze kenne ich.
Kennst du?
Schon getroffen. Vom ist das Hauptbahnhof. Der Cowboy?
Ja, ist der Cowboy. Das
ja, den erkenne ich doch wieder.
Leider wollte er dieses Mal nicht mehr zu mir oder ins Mikrofon sprechen. Aber Cem hat mir dann ein bisschen erzählt, was Cowboy ihm gerade erzählt hat.
Er war so ziemlich lange bei uns, regelmäßig in den letzten Zeiten, gelegentlich, ehrlich gesagt. Jetzt hat er schon mit einem Thema, mit Schulden und so, hat was, eine Rechnung, irgendwas bekommen und wollte darüber mit uns reden.
Also wenn ich mir jetzt diese verschiedenen Stationen, wo du warst, so anhöre, wirkt es auf mich alles so krass unbeständig. Mit welchem Gefühl hast du die Schlafnotunterkunft denn verlassen?
Ja, gemischtes Gefühl. Also zum einen ist das natürlich erleichternd zu hören, dass in dieser Stadt niemand auf der Straße schlafen muss, dass Tagelöhner in diese Schlafnotunterkunft kommen können und die hat für mich auch einen professionellen und organisierten Eindruck gemacht. Andererseits habe ich genau wie du diese Instabilität gespürt, die den Alltag der Tagelöhner voll prägt. Mhm. Und vor allem, als ich dann mit dem Bus wieder heimfahren will, weil Da lasse ich jetzt nochmal raten, wen ich da an der Busstation getroffen habe.
Nee, oder?
Ja, wieder Cowboy.
Cowboy.
Der hat mich auch direkt wiedererkannt und hat direkt angefangen zu erzählen. Und ich habe es dann mit meinem Handy aufgenommen. Viel habe ich ohne Ersan oder Cem als Übersetzer ehrlich gesagt nicht verstanden. Aber klar ist es mir ziemlich schnell geworden, okay, Geld kommt gerade irgendwie nicht gut rein und Cowboy hat gerade keinen Job.
Keine Arbeit.
Im Moment schläft Cowboy nicht im Übernachtungsschutz und zahlt eine Miete von 350 Euro für eine Wohnung, aber er sagt, die könnte auch bald wieder weg sein. Und dann ist er wieder bei der Schlafnotunterkunft. Und vor kurzem hat Cowboy noch für ein Maschinenbauunternehmen gearbeitet, aber jetzt wurde er wieder gekündigt.
Ich habe Arbeit, aber 2 Monate später weg.
Ja. An der Ischbank, an der Kreuzung da am Bahnhof, da steht er meist bis mittags, aber auch da kommt gerade niemand vorbei oder bietet was an.
Jeden Tag warte da, keine gehen.
Ja.
Keine essen, keine so.
Also Cowboy weiß eigentlich nicht einmal, was die nächste Woche bringt.
Philipp, durch deine Recherche haben wir jetzt Einblicke in ein soziales Milieu bekommen, das so in Deutschland völlig unter dem Radar läuft. Und das, obwohl Tagelöhner mitten unter uns leben, teilweise direkt in den Innenstädten stehen, neben uns an der Bushalte.
Und obwohl Tagelöhner absolut systemrelevante Arbeit in Deutschland verrichten, also die Arbeiten auf Baustellen ziehen teilweise unsere Gebäude mit hoch.
Ja, du hast dich am Anfang der Recherchereise gefragt, wer hilft den Tagelöhnern in Deutschland? Und du hast mehrere Männer kennengelernt, die das jeden Tag tun. Zeigt ihre Hilfsarbeit irgendwie Wirkung?
Als ich bei Ersan Öksüz war, da hat der eine wichtige Zahl mit mir geteilt.
Unser Auftrag ist, dass wir jährlich 50 Menschen in den Arbeitsmarkt integrieren und das gelingt uns. Es gibt Gott sei Dank sehr viele Lichtblicke. Die Früchte dieser Arbeit, die man erntet, sind zum Beispiel eine Begegnung in der U-Bahn mit einem ehemaligen Ratsuchenden, der dann sagt, du hast mich damals... Ihr habt mich damals in Arbeit gebracht und jetzt bin ich Vorarbeiter und wohne jetzt in einer 3-4-Zimmer-Wohnung. Also ich habe es geschafft.
Oh, das rührt mich total zu hören, weil man da nochmal hört, wie wichtig dieser Job ist, den Ersan macht. Also Menschen im Kleinen eine Veränderung zu schenken.
Total. Und das sind ja einfach 50 Menschen im Jahr, denen es durch Ersan Öksüz und seine KollegInnen besser geht.
Ja.
Und trotzdem, ich hatte den Eindruck, auch Ersan würde am liebsten auf jeden Fall mehr helfen können.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Danke, Philipp, dass du uns mit in diese Welt genommen hast. Das war richtig spannend.
Voll gerne.
Das hier ist Y-Kollektiv, der Podcast. Jede Woche eine neue Story. In der ARD Sounds App findet ihr noch viel mehr von uns. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert diesen Kanal und bewertet unseren Podcast. Diese 5 Sterne helfen uns nämlich wirklich sehr. Nächste Woche geht es hier um absolute Beginner. Das sind Leute, die mit Mitte 20 noch nie Sex hatten. Bis dahin haben wir heute noch einen Podcast-Tipp, und zwar ein Comedy-Format mit diesen beiden Funny-Mäusen.
Hi, wir sind Moritz und Till und wir haben einen fantastischen Podcast. Es ist Talk ohne Gast. Es ist ein 360-Grad-Qualitäts-Podcast. Ihr denkt euch jetzt, braucht es denn wirklich noch einen Podcast, einen Laber-Podcast mit 2 Dudes? Aber man muss sagen, wir waren eine der ersten.
Ja.
Wir sind, ja, Moritz, es fällt mir jetzt, ist ein bisschen Unangenehmes zu sagen, ja. Aber es ist, vielleicht kannst du das nochmal sagen.
Wir sind,
mit deinen Worten.
Ja, also Till geht.
Wir sind die Besten.
Von uns. Ja, wir sind schon die Besten. Deswegen schaltet ein. Unser Podcast erscheint jeden Freitag auf sämtlichen Plattformen, die man sich anhören kann. Am besten aber in der ARD Sounds App.
Das größte Verbrechen ist, uns nicht zu hören.
Viel Spaß.
Diese Podcast-Folge des Y-Kollektivs wurde produziert vom RBB. Ich bin Annika Pricke. Der Reporter dieser Folge ist Philipp Süwart. Redaktion Romy Siegmüller. Produktion Bernd Bechtold.